Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In der Lesart reden wir heute über unsere ganz persönlichen Herbstbuchempfehlungen. Welche Bücher uns so beeindruckt haben, dass wir sie nochmal auf den Sockel heben wollen. Über das nächste Buch haben wir eigentlich schon viel gesprochen im Deutschlandfunk Kultur. Es steht auch auf unserer Sachbuch-Bestenliste und wir freuen uns auch immer, wenn der Autor bei uns im Studio zu Gast ist und uns die Welt erklärt. Das kann er nämlich gut. Armin Nassé, der Soziologe. Jetzt kommt aber mein Kollege Florian Felix Wey zu uns und er hat uns nochmal das neue Buch mitgebracht. Mustertheorie der digitalen Gesellschaft und will uns das auch nochmal ans Herz legen. Warum ausgerechnet?
Ja, das will ich Ihnen nochmal ans Herz legen und den Hörern genau aus dem Grund dieser unglaublichen Omnipräsenz von Armin Nassé. Wir kennen ihn. Nassé ist ein ungeheuer gebildeter, kluger, witziger, unterhaltsamer Kommunikator. Ich kann ihm wirklich stundenlang zuhören. Dann nehme ich das Buch zur Hand und diese ganze Leichtigkeit und Heiterkeit, die den Menschen Nassé auszeichnet, entweicht mit einem leisen Pfff.
Das ist keine Empfehlung. Sie sollen ein Buch empfehlen.
Das ist eine notwendige Zurechtrückung. Ich halte Muster tatsächlich für ein wirklich bedeutendes Buch. Aber es trägt ja nicht ohne Grund den Titel Theorie in der Unterzeile. Mhm. Genau das ist es auch. Ein Werk soziologischer, noch genauer Luhmannscher Systemtheorie bildet. Und es richtet sich vorrangig an die eigene Community, nicht ans breite Publikum. Und der Verlag C.H. Beck, der weiß natürlich, dass Nassé verkauft als Kommunikator und verkauft es dann auch über diese Person und nicht über den Inhalt. Und dieser Inhalt ist bezeichnenderweise auch noch in einer provozierend kleinen Schrifttype gedruckt. Also ein ganz klassisches Fachbuch. Da geht es nicht um Genuss, da geht es um geistige Anstrengung. Das muss man wissen, bevor man sich dieses Buch kauft.
Das stimmt. Wir haben uns natürlich vorher darüber schon unterhalten und deswegen habe ich da mir ein Zitat beiseite gelegt, um Sie damit ärgern zu können. Das lautet: Die Digitalisierung entdeckt die Gesellschaft in sich selbst. Und zwar als Einschränkung von Kontingenz, als selektive Form, als sich wiederholende Rekombinatorik, als Entbergung von Mustern zugleich als Erzeugung von Mustern. Da ist das Zitat zu Ende und das ist keine Sprache, die man empfehlen will.
Entbergung, da klingt sofort der Heidegger in uns auf und halt nach und der kommt tatsächlich vor. Nein, die Aussage dieses Satzes ist eigentlich ganz simpel. Durch digital erzeugte Daten beginnen wir gesellschaftliche Muster zu erkennen, die wir vorher nicht erkennen konnten. Und das verändert, sagt Nassé, zweierlei. Die Soziologie, die plötzlich ein ganz mächtiges Analyseinstrument in die Hände bekommt und die Gesellschaft, die erkennen muss, dass sie vielleicht ganz anders funktioniert, als sie es bisher von sich selbst angenommen hat.
Der Soziologe sagt, das verändert die Soziologie. Die Soziologen füllen aber eigentlich eher irgendwelche Fragebögen aus und so diese wirklichen Datenmengen, Big Data, die gehören privaten Konzernen.
Das ist eine der ganz zentralen Kränkungen, dass sich diese Daten in Händen von Privatkonzernen befinden. Aber das muss uns Laien jetzt gar nicht so an der Stelle interessieren, denn das ist sozusagen das Buch im Buch, nämlich die Beschäftigung mit der Identitätskrise der Soziologie. Interessant für uns ist die Frage der Gesellschaft. Und da schreibt Nassé schon ganz zu Anfang, Zitat: Die wichtigste These des Buches lautet, dass die Digitalisierung unmittelbar verwandt ist mit der gesellschaftlichen Struktur. Darum geht es im Grunde. Digitalisierung ist nichts, was irgendwie über uns kommt wie eine Naturkatastrophe, nichts Äußerliches, sondern sie ist die schlüssige Konsequenz aus unserer Zivilisationsentwicklung.
Die Konsequenz, warum?
Das ist jetzt ein gemeines Warum, weil genau dafür braucht Nassé 300 Seiten, um das zu beantworten. Also kurz gesagt beginnt das Sortieren nach binären Kriterien. Ja, nein, schon in der frühen Neuzeit wird ganz groß im vermessungssüchtigen 19. Jahrhundert und dann von der Digitalisierung im 20. Jahrhundert nur noch technologisch perfektioniert. Eine ganz erhellende Passage im Buch beschreibt, wie die scheinbar felsenfeste Ordnungsstruktur von oben und unten in feudalen Gemeinschaften im frühen Mittelalter plötzlich durch Geld unterminiert wird. Geld führt nämlich alte Hierarchien ad absurdum, weil jeder damit zahlen kann und etwas erreichen kann, nicht nur der nominelle Herrscher. Geld enthält auch keine, Achtung, wichtiges Wort, Stoppregel. Man kann immer zahlen oder nicht zahlen. Die ganze Welt lässt sich also in Zahlungsvorgängen strukturieren. Das ist dann erstens binär, Digitalisierung, und zweitens enthält es erstmals auch das Problem, das eben auch die Digitalisierung so bedrohlich macht, diese mangelnden Stoppregeln. Also es gibt keine inhaltlichen Schranken, die eine bestimmte Technologie wie Geld oder Datenerfassung und Datenverknüpfung an einem bestimmten Punkt ausbremsen würde.
Wenn man sich aber die Menschheitsgeschichte anguckt, dann könnte man durchaus den Eindruck haben, dass es nie irgendeine Stoppregel gegeben hat.
Nein, man kann natürlich sich über alles hinwegsetzen, aber wenn sich zum Beispiel eine hierarchische Gesellschaft strikt an Bibeltexten orientiert, dann gibt der Bibeltext den Stoppcode vor. Du sollst nicht Ehe brechen. Das ist irgendwie nicht interpretationsoffen. Der Code Zahlen oder Nichtzahlen hat dagegen keinerlei inhaltliche Begrenzungen. Typischerweise versuchen wir jetzt, die Erderwärmung mit dem Instrument der Bepreisung in den Griff zu kriegen, also Geldsystem, und nicht, indem wir aufs Alte Testament zurückgreifen.
Was hat das jetzt alles mit der digitalen Gesellschaft zu tun?
Ziemlich viel, denn diese Theorie der digitalen Gesellschaft ist eine Totaltheorie. Wenn alles digital ist, darauf läuft es ja hinaus, dann ist auch alles mit digitalen Mechanismen erklärbar. Der entscheidende Punkt, der Nassé von vielen, vielen Digitalkritikern unterscheidet, ist seine, ich nenne es mal, neutrale Neugier. Er sagt, diese Digitalisierung ist enorm erfolgreich, also muss sie auf vorhandene Bedürfnisse aufsatteln, sonst würde sie sich ja nicht durchsetzen. Niemand hat sie uns aufgezwungen. Und da kommt er, das war für mich so verblüffend wie erhellend, zur mehrfach geäußerten Einschätzung, dass funktionierende Technik gesellschaftliche Debatten erspart. Muss man drüber nachdenken. Mhm. In seinen Worten, Zitat, das Funktionieren entlastet von Reflexion und spricht für sich. Muss man erstmal schlucken, aber es scheint die Wahrheit zu sein. Wir benutzen technische Angebote, jetzt hier gerade das Radio, das Auto, die Smartwatch, und stimmen ihnen durch die massenhafte Benutzung zu. Damit verändern wir natürlich auch unsere Lebensbedingungen, aber wir debattieren nicht jahrelang darüber. Diese Nutzung schafft Strukturen, das ist eine hocheffiziente Art der gesellschaftlichen Konsensbildung. Deswegen ist Technik und Digitalisierung so erfolgreich.
Wobei, stimmt das denn wirklich? Wir erleben doch gerade bei der Digitalisierung sehr, sehr viel Technikkritik.
Auch dazu gibt es einen Nassé-Satz, der ist sogar verständlich. Zitat, man kann und muss manchmal einer bestimmten Technik die Zustimmung verweigern. Aber die Funktionsweise der Technik selbst ist nicht von Zustimmung abhängig.
Gut, der Satz, der ist verständlich. Was ist am Ende Ihr verständlicher Satz, warum Sie das Buch jetzt trotz dieser ganzen Stilkritik unbedingt nochmal empfehlen wollen?
Weil es mich entschieden schlauer gemacht hat. Und ich empfehle es, wie man vielleicht Zirkeltraining im Sport empfiehlt, mit zusammengebissenen Zähnen absolvieren und dann die Erschöpfung genießen.
Er genießt, der Florian Felix Wein, und empfiehlt das Buch von Armin Nassé, Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft. Das ist bei CH Beck erschienen, umfasst 352 Seiten und kostet 26 Euro.